Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Twitter, wie ist das bei Ihnen? Ist Ihnen das weitgehend egal, weil Sie der Meinung sind, Sie können Ihre Zeit sowieso besser woanders verbringen als auf Social Media Kanälen? Ist es vielleicht Ihr zweites Zuhause? Ist es eine Nachrichtenquelle? Ist es eine Ablenkung, ein Ort der Selbstdarstellung? Vielleicht nervt es Sie ja auch. Wie auch immer Ihre Haltung dazu ist, wir können das politisch nicht ignorieren. Das sollte spätestens mit Donald Trump klar geworden sein, dessen Sprachrohr das ja war. Wie deutsche PolitikerInnen dieses Netzwerk nutzen oder auch nicht, das analysiert Markus Stelzer. Er ist Politikwissenschaftler am Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften in Köln. Guten Tag.
Schönen guten Tag, Herr Stucke.
Wer ist denn, wenn man so will, der deutsche Donald Trump, was Twitter angeht? Und ich meine jetzt nicht vom inhaltlichen oder auch nicht vom polternden Stil, sondern gibt es da so einen oder einen, wo man sagen kann, so der oder die könnte nicht so richtig gut mehr ohne?
Naja, man kann sagen, dass zumindest in Bezug auf den relativen Erfolg Karl Lauterbach da vielleicht der typischste wäre. Mhm. Er ist ja jetzt nicht unbedingt so eine zentrale Figur in der SPD gewesen und war ja auch nicht immer auf Linie mit der SPD. Aber durch die sozialen Medien und dann durch die Corona-Pandemie ist er natürlich doch sehr ins Zentrum geraten.
Mhm. Sie haben sich neben der fortlaufenden Social-Media-Beobachtung, die Sie machen, mal explizit und genau die Bundestagswahl und den Wahlkampf 2021 angeschaut. Kann man da so absolut sagen, was der erfolgreichste Tweet war?
Also jetzt rein in Zahlen und an Reichweite, die erzeugt wurden, da war es vermutlich die Kandidatur von Annalena Baerbock, dass sie nominiert wurde von den Grünen.
Und Karl Lauterbach, den Sie genannt haben, findet da sicher auch statt.
Ja, also der hat mit Abstand die meisten Follower. Also 1 Million gegenüber dem nächsten, das ist die Grüne Bundespartei mit 600.000. Also hat schon eine ganze Menge Erfolg auf jeden Fall und Reichweite damit produziert.
Reichweite als Erfolgsfaktor, weil das ist, was man messen kann, gucken kann, wie oft eben sind Sachen geteilt worden, wie viele Leute folgen wem. Ist das das Einzige, was man sozusagen hat, um Erfolg zu bemessen?
Um Erfolg zu bemessen, ist das, denke ich, eine zentrale Metrik. Aber es geht ja gar nicht so sehr um diese Zahlen, sondern es geht ja um eine weitere Wahrnehmung. Also wie stark wird man in den Medien wieder wahrgenommen, wie stark wird man rezipiert, wie stark wird man überhaupt weiter kommuniziert. Und das lässt sich damit gar nicht so genau belegen. Als Politiker will man natürlich am Ende gewählt werden und den Effekt darauf, der ist sehr schwer zu quantifizieren.
Ja. Und der Effekt auf das, wenn man jetzt sozusagen mal jenseits der Wahl ganz idealistisch denkt, dann wollen ja vielleicht alle Politikerinnen und Politiker auch irgendwas verändern, irgendwas schaffen politisch, erreichen politisch. Kann man denn sagen, dass irgendwelche Dinge, die auf Twitter passieren in Deutschland, politisch auch sozusagen darauf einzahlen oder zahlt das Ganze am Ende doch eben einfach nur auf Bekanntheit, auf eine Marke ein, die Marke Karl Lauterbach oder die Marke Friedrich Merz, die Marke SPD oder was auch immer? Oder ja, gibt es eben auch so politisches Erreichen über Twitter?
Ja, also das würden wir in der Politikwissenschaft Agenda Setting nennen, das heißt die Fähigkeit, Themen zu setzen. Dass die Themen, die vielleicht auch nicht so populär sind und vielleicht nicht so als wichtig wahrgenommen werden, doch auf diese politische Tagesordnung zu bekommen. Und da sehen wir in den letzten Jahren ja doch einige Themen, die ohne diese sozialen Medien gar nicht so bekannt geworden wären. Da wird zum Beispiel die MeToo-Bewegung oder eben auch die Klimawandeldebatte, die sehr stark dadurch vorangetrieben wurde. Und das ergibt natürlich auch für die Parteien oder für einzelne Politiker die Möglichkeit, ihre eigenen Themen so ein bisschen zu pushen und vielleicht auch Einfluss zu nehmen auf das politische Tagesgeschäft.
Und wie professionell oder nicht passiert das unter deutschen Politikerinnen und Politikern beziehungsweise deren Kommunikationsabteilungen, weil ja nicht unbedingt jederzeit der Bundeskanzler selber zum Telefon greift und mal schnell einen Tweet absetzt?
Das ist eine sehr gute Frage. Das variiert auch sehr stark auf den verschiedenen Ebenen der Politik, auch jetzt zwischen Menschen mit Amt auf der einen Seite und vielleicht Hinterbänklern oder Kandidierenden auf der anderen Seite. Und auch zwischen den Parteien. Also wir haben unterschiedliche Niveaus an Professionalisierung, Koordination. Wir sehen bei manchen Parteien wirklich sehr gut koordinierte Kampagnen, während andere Politiker das eher nutzen, um sich tatsächlich eher von der Partei zu differenzieren und eigene Positionen anzunehmen.
Weil ich mit Donald Trump angefangen habe und gesagt habe, jetzt mal jenseits des Stils, aber welcher Stil wird denn gepflegt? Kann man sagen, es entwickelt sich vielleicht doch irgendwo hin zu ein bisschen Trumpeskem oder sind es eben in der Regel dann doch die Pressemeldungen in kurz? Ist es eher positives Zeug oder versucht man auch negativ andere bewusst schlecht zu machen?
Das ist eines der auffälligsten Merkmale der letzten Bundestagswahl im Vergleich zu früher. Und das ist so eine Entwicklung, die wir auch so ein bisschen aus den USA rüberschwappen sehen. Das heißt, die Zunahme von Negative Campaigning nennen wir das, also Angriffswahlkämpfen, in denen es weniger um die eigene Politikversprechen oder eigene Politikvorschläge geht, sondern eben mehr der Fokus auf den politischen Gegner. Das heißt, darüber Werbung zu machen, was eben die negative Alternative wäre.
Mario Stelzer, Politikwissenschaftler, beschäftigt sich damit, wie Politiker und Politikerinnen Twitter und andere soziale Netzwerke nutzen. Ich danke Ihnen für die Zeit hier bei Deutschlandfunk Kultur.
Gerne.